Das Thema heute, wir haben es eben schon gehört, heißt Sonntag für Freiheit. Und indem dass es um Freiheit geht, geht es auch um Gerechtigkeit. Freiheit und Gerechtigkeit hängen quasi zusammen. Oder man könnte sagen, Gerechtigkeit führt zur Freiheit. Und ich bin der Meinung, dass man Gerechtigkeit lernen kann. Und wenn du Christ bist, also wenn du an Jesus glaubst, wenn du dem Beispiel von Jesus folgen möchtest, und nichts anderes ist es, wenn man sich Christ nennt, also ein Nachfolger von Christus, man folgt dem Beispiel von Jesus. Also wenn du Christ bist, dann ist das Thema Gerechtigkeit nicht nur wichtig, ja. Dann ist es nicht nur gut, dass es Menschen gibt, die sich für Gerechtigkeit einsetzen, es ist auch nicht nur gut und nett, dass du das machst, sondern wenn du an Jesus glaubst, dann musst du dich für Gerechtigkeit einsetzen. Dann musst du Gerechtigkeit leben, denn Gerechtigkeit zu leben gehört untrennbar mit dem Glauben zusammen, mit der Beziehung zu Gott zusammen. Man kann keine Beziehung zu Gott leben, ohne sich für Gerechtigkeit einzusetzen. Du kannst nicht an Jesus glauben, und das ist ganz interessant, das Wort Glaube bedeutet ja im Griechischen Vertrauen. Also es gibt nur dieses eine Wort. Also Glaube heißt Vertrauen, Vertrauen heißt Glaube. Du kannst nicht an Jesus glauben, du kannst nicht Jesus vertrauen, eine vertrauensvolle Beziehung zu ihm haben, wenn du dich nicht für Gerechtigkeit einsetzt. Und das wollen wir heute lernen, darüber wollen wir heute nachdenken. Wenn du übrigens, es könnte ja sein, kein Christ bist, dann ist es erstmal, finde ich es krass, dass du hier bist, dass du dich einlässt auf so einen Gottesdienst wie hier, dann kannst du im Prinzip selber entscheiden, ob du dich für Gerechtigkeit einsetzen willst oder nicht. Ja? Und ich hoffe, dass ich in dieser Predigt, in dieser Ansprache dich überzeugen kann, dass es Sinn macht. Aber wenn du Christ bist, dann ist das für dich keine Option, weil Glaube und Gerechtigkeit untrennbar zusammengehören. Und dass wir Glaube und Gerechtigkeit nicht trennen können, liegt zunächst mal begründet in der Person Gottes. Ja? Gott ist ein Gott, der selbst gerecht ist, der Gerechtigkeit liebt. Wir sehen das zum Beispiel im Psalm 11, Vers 7. Da steht drin, denn der Herr ist gerecht und er liebt Gerechtigkeit. Und das ist keine Aussage, die nur einmal in der Bibel vorkommt, sondern überall in der Bibel stößt man auf diese Aussage. Allein in den Psalmen steht mehr als 70 Mal drin, dass Gott ein gerechter Gott ist, dass er Gerechtigkeit liebt, dass er sich für Gerechtigkeit einsetzt. Also wenn Gott, unser Gott, ein Gott der Gerechtigkeit ist und Gerechtigkeit liebt, dann ist Gerechtigkeit nicht etwas, was mehr oder weniger mal hier und dort passieren kann, je nach Gutdünken, wie es uns gerade geht und wie wir uns gerade fühlen, sondern dann ist es etwas, was geboten ist, etwas, das Gott so sehr am Herzen liegt, dass er will, dass wir das leben. Er selbst ist ein Gott der Gerechtigkeit. Ich werde da nachher nochmal drauf eingehen. Aber schauen wir uns erstmal an, wie es in unserer Welt um Gerechtigkeit bestellt ist. Und dazu ein paar Fragen zum Nachdenken, die auch hier oben auf der Leinwand kommen. Und zwar die Frage, ist es gerecht, dass 1% der Weltbevölkerung etwa 40% des weltweiten Vermögens besitzt? Ist das gerecht? Also 1% der Weltbevölkerung besitzt 40% des weltweiten Vermögens. Und ist es gerecht, dass sich 10% der Reichsten etwa 85% des weltweiten Vermögens teilen? Also 10% der Reichsten, da gehören wir übrigens dazu in Deutschland, 10% der Reichsten, denen gehört 85% des weltweiten Vermögens. Oder schauen wir uns das nochmal von der anderen Seite an. Die gesamte ärmere Hälfte der Weltbevölkerung besitzt nur so viel wie die 8 reichsten Männer, die es auf der Welt gibt. Die gesamte ärmere Hälfte der Welt besitzt nur so viel wie die acht reichsten Menschen der Welt. Dabei besitzen die 8 reichsten Menschen der Welt weniger als 1% des weltweiten Vermögens. Bedeutet, die ärmere Hälfte der Welt besitzt nur 1% des weltweiten Vermögens, was es gibt auf dieser Welt. Ist es gerecht? Und es waren jetzt nur die Vermögensverhältnisse, die wir uns angeschaut hatten. Du könntest natürlich sagen, dass jemand sagt, naja, so weit muss man da gar nicht schauen. Also ich meine, bei mir im Umfeld, in meiner Nachbarschaft, schauen wir einfach nur mal den Nachbarn, der hat einen Ferrari, mir für ein Schweinegeld. Also das ist doch schon ungerecht, dass ich irgendwie so einen Opel fahre und er einen Ferrari. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir war es so, kurz nachdem ich Theologie studiert hatte, war ich in meiner ersten Stelle in Riederau am Ammersee. Und da hatte ich einen Nachbarn, das war der Herr Sedelmeier. Und der Herr Sedelmeier, der hatte einen Ferrari. Und seine Frau, die hatte einen Porsche. Und seine Tochter, die 18 geworden war, die hat einen Mercedes Roadster bekommen, ja. Und immer wenn die Garage aufging oder das Tor aufging, dann hat man eins von diesen Autos oder auch alle drei gesehen. Eins kam dann meistens raus. Und wenn man dann so über die Hecke vom Herrn Sedelmeier geschaut hat, weil da konnte man eigentlich nicht reinschauen in den Garten, dann hat man da noch die kleine Segeljacht gesehen und so. Und wenn du so einen Nachbarn hast, ja, dann passiert es schnell, dass man sich fragt, warum er und warum nicht ich? Ja, warum geht es ihm so und warum habe ich weniger? Aber um dieses Thema geht es gar nicht, ja. Weil damit würden wir in die falsche Richtung denken. Beim Ferrari von meinem Nachbarn geht es nicht um Gerechtigkeit, ja. Hier geht es um Neid oder um Umgang damit, dass der andere ein bisschen mehr hat oder vielleicht auch viel mehr hat. Ich meine, bei meinem Nachbar, dem Herrn Sedelmeier, war es so, der war Juwelier, der hatte wahnsinnig viel dafür gearbeitet und da stellte sich für mich nicht die Frage, warum hat er so viel und ich so wenig. Gut, ich habe wahrscheinlich den falschen Job gewählt oder so, ja. Aber ich habe ihm sein Auto gegönnt und seine Segeljacht. Weil er auch, das hat er auch selber gesagt, in seinem vielen Arbeiten auch an seine Grenzen gekommen ist und nachher aufhören musste, weil er einen Herzinfarkt bekommen hat und sein Arzt gesagt hat, wenn Sie so weiterarbeiten, dann werden Sie nicht mehr lange leben. Also es geht nicht um Neid, wenn ich um Gerechtigkeit rede, ja. Das größere Auto, das größere Haus des anderen, das ist nicht das Thema Gerechtigkeit. Es geht um viel mehr. Und wir schauen uns das jetzt nochmal ein bisschen genauer an, mit so ein paar Bildern. Ist es okay, ist es gerecht, dass wir für unseren Kaffee weniger bezahlen, als wir eigentlich müssten? Und den Preis dafür bezahlen die Menschen, die den Kaffee anbauen und verkaufen. Ist das gerecht? Oder ist es gerecht, dass wir weltweit jedes Jahr 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel wegschmeißen und in vielen Ländern der Welt immer noch Menschen verhungern? Kann man sich 1,3 Milliarden Tonnen nicht vorstellen, wie viel das ist. Ich habe mal das runtergerechnet und habe mir überlegt, wenn wir eine Tonne von diesen weggeschmissenen Lebensmitteln auf einen Quadratmeter packen, also einmal ein Meter, wenn man das mit Wasser füllt, das ist eine Tonne. Mit Lebensmitteln ist es vielleicht ein bisschen mehr, müssen wir ein bisschen höher schichten. Aber wenn man jetzt das macht und diesen einen Quadratmeter quasi auf ein Fußballfeld verteilt, ja, wie viele Fußballfelder würde man mit diesen weggeschmissenen Lebensmitteln füllen? Und ich habe das ausgerechnet, das sind 182.000 Fußballfelder. Das können wir uns auch nicht vorstellen. Was sind 182.000 Fußballfelder? Ich habe dann ausgerechnet, wenn wir diese Fußballfelder aneinander reihen, wäre das eine Strecke von London bis Wellington in Neuseeland. Müll. Weggeschmissenes Lebensmittel, die wir als Müll bezeichnen, wegschmeißen. Auf diese Weise oder mit diesen weggeworfenen Lebensmitteln könnten wir auf der Stelle den gesamten Hunger der Welt stillen. Und logischerweise haben wir Industrienationen den größten Anteil von diesen weggeschmissenen Lebensmitteln. Ja? Wir in Deutschland sind mit 18,4 Millionen Tonnen weltweit jedes Jahr dabei. Ist das gerecht? Oder ist es gerecht, dass Töchter aus armen Regionen der Welt wie Sklaven an die Sexindustrie verkauft werden? Und zwar viele von ihnen auch nach Deutschland? Unsere Politiker haben mit der Legalisierung der Prostitution 2002 Deutschland zum Bordell Europas gemacht. So nennt man Deutschland, wenn man so weltweit, im weltweiten Kontext über Prostitution redet, dann redet man über Deutschland, das Bordell Europas. Die meisten von den 200 bis 400.000 Frauen, man weiß das nicht genau, wie viele das sind, weil man hat es legalisiert, aber irgendwie ist das doch nicht so wirklich, also man weiß nicht wirklich, wie viele Prostituierte in Deutschland es gibt. Man redet von 200.000 bis 400.000 Frauen und die meisten, nämlich mindestens 85% dieser Frauen, tun das nicht freiwillig, sondern unter Zwang. Viele von ihnen, weil sie keine andere Wahl haben, weil sich vielleicht die Familie dazu entscheidet, eine oder zwei Töchter zu opfern, damit es ihnen besser geht. Und andere werden tatsächlich als Sklavinnen von Zuhältern gefangen gehalten und müssen für sie arbeiten. Und das in unserer aufgeklärten, demokratischen Welt, in unserem Land, in der die Verfassung sagt, dass die Würde jedes Menschen unantastbar ist. Ist das gerecht? Oder ist es gerecht, wenn Kinder versehentlich gezeugt werden und dann, weil es eben nicht gewollt war oder es nicht passt, weil die Karriere auf dem Spiel steht oder irgendwas, im Mutterleib getötet wird? Und die überhaupt wichtigste Frage bei all dem, ist es gerecht, dass wir das alles wissen, aber denken, das ging uns nicht an, weil betrifft uns ja nicht persönlich. Aber wie sehr uns das doch alle angeht und wie wir uns nicht die Hände in Unschuld waschen können, sehen wir jetzt in einem kurzen Videoclip, in dem eine Frau erzählt, wie sie hinter die Kulissen schauen konnte und bemerkt hat, das geht uns alle an. Eigentlich hätten wir das Video gar nicht sehen müssen. Wir wissen das. Wir lesen das immer wieder in der Zeitung. Wir hängen damit drin, ob wir das wollen oder nicht. Und wir gestalten durch unser Leben, durch unser Konsumieren unsere Gesellschaft und diese Welt. Und wir haben Verantwortung, weil das alles durch unser Handeln passiert. Es ist nicht einfach. Ich will damit nicht einfache Lösungen hier anpreisen. Wir kommen jetzt auch noch nicht zu Lösungen, sondern bevor wir zu vorschnellen Lösungen schauen, gucken wir uns einfach nochmal an, wie das denn mit der Gerechtigkeit eigentlich ist. Was ist denn eigentlich Gerechtigkeit? Ja, was ist Gerechtigkeit? Gerechtigkeit gilt in der Antike oder galt in der Antike als eine der vier Haupttugenden neben Klugheit, Weisheit und Tapferkeit. Und Gerechtigkeit ist demnach ein Maßstab für individuelles menschliches Handeln. Ein Mensch kann sich gerecht oder ungerecht verhalten. Und gerecht ist immer besser als ungerecht. Da denke ich, sind nicht nur wir uns hier in Deutschland einig, sondern in jeder Kultur, ob das in Afrika, in Asien oder Südamerika ist, wenn wir da hingehen würden und fragen würden, ist gerecht besser als ungerecht, würden sie alle sagen, ja natürlich, gerecht ist besser als ungerecht. Und die Grundbedingung dafür, dass menschliches Verhalten als gerecht gesehen werden kann oder eben als nicht gerecht, je nachdem, was man tut, ist das Prinzip, dass Gleiches gleich behandelt wird und Ungleiches ungleich behandelt wird. Ich will das mal versuchen zu erklären, was ich damit meine. Wenn ein Mann mit 40 Jahren und einer bestimmten Berufserfahrung bei einem Unternehmen in der Metallindustrie zum Beispiel als Mechaniker 3.100 Euro im Monat verdient, sollte ein zweiter Mann mit demselben Alter, mit der gleichen Berufserfahrung in dem gleichen Unternehmen und mit der gleichen Qualifikation das gleiche verdienen. Ja, das wäre gerecht und alles andere wäre ungerecht. Aber wenn ein anderer Mann nur 20 Stunden statt wie der erste Mann 40 Stunden pro Woche arbeitet, dann sollte er auch dementsprechend weniger verdienen, weil nämlich der zweite Mann ungleich weniger arbeitet als der erste, muss er auch ungleich weniger verdienen. Ja? Das heißt, Gleiches wird gleich behandelt, Ungleiches ungleich. Soweit so gut. Aber was ist, wenn man jetzt das Einkommen eines Menschen in Haiti mit dem Einkommen von einem Menschen in Deutschland vergleicht? Haiti und Deutschland sind ja nicht gleich, sondern ungleich. Da sind wir uns einig. Unterschiedliche Länder, unterschiedliche Lebensstandards, unterschiedliche Kulturen und so weiter. Alles anders. Und was ungleich ist, muss auch dementsprechend, wie wir es eben gesagt haben, ungleich behandelt werden. Also, um es praktisch zu machen, in Deutschland kostet ungefähr, also ein Leibbrot, ein Kilo Leibbrot beim Bäcker im Schnitt 3,20 Euro. Dafür muss ein deutscher Arbeitnehmer im Schnitt 24 Minuten arbeiten. Und ein Leibbrot in Haiti, das ist uns eigentlich klar, ist sehr viel billiger. Es muss, damit es also gerecht ist, ein Arbeitnehmer in Haiti auch weniger verdienen. Aber er müsste, auch wenn er weniger verdient, in 24 Minuten so viel Geld haben, dass er sich ein Brot kaufen kann, ein Leibbrot kaufen kann. Aber leider ist das nicht so. Denn wenn ein deutscher Arbeitnehmer im Durchschnitt 24 Minuten für ein Leibbrot arbeiten muss, muss ein Arbeitnehmer in Haiti 10 Stunden und 27 Minuten arbeiten, um ein Leibbrot kaufen zu können. Und wie viel 10 Stunden und 27 Minuten im Vergleich zu 24 Minuten sind, das schauen wir uns in einer kurzen Animation an von zwei Uhren. Die eine Uhr läuft 24 Minuten und dann läuft die andere weiter und weiter und weiter. Und wir schauen uns das jetzt mal an und versuchen das mal auszuhalten in dem Wissen, das ist Realität in unserer Welt. Als ich das erste Mal gesehen habe, das tat richtig weh. Die hört ja gar nicht mehr auf, die Uhr zu laufen. Die läuft und läuft und läuft in Haiti. Und wenn ein Vater einer fünfköpfigen Familie in Haiti 10 Stunden und 27 Minuten für ein Leibbrot gearbeitet hat, dann reicht das Geld eben nur für dieses eine Brot. Und wenn er noch mehr Geld braucht, weil er braucht mehr Geld, dann muss er entweder mehr arbeiten oder seine Frau muss arbeiten, die Kinder müssen arbeiten, damit sie sich irgendwie über Wasser halten können, irgendwie leben können. Und das ist tatsächlich nicht gerecht. Aber was machen wir jetzt damit? Ist Gerechtigkeit auf dieser Welt überhaupt möglich? Ist Gerechtigkeit vielleicht sogar eine Tugend, die auf dieser Welt nie erreicht wird? So hat man es im Mittelalter gesehen, da hat man gesagt, naja, weil Gerechtigkeit nie erreicht wird, deswegen wird das Gott irgendwann mal machen in der Ewigkeit. Und ich glaube, an der Stelle kann uns die Bibel weiterhelfen. Und die Bibel ist sehr viel älter als das Mittelalter und die Texte in der Bibel, die irgendwann aufgeschrieben wurden und dann in die Bibel hineingenommen wurden, sind zu unterschiedlichsten Zeiten geschrieben worden, aber eben zu unterschiedlichen Zeiten, wo es überall ungerechte Situationen gab. Und in diese Situation hinein schreiben die Schreiber der Bibel. Und genau an den Stellen reden diese Texte auch zu uns. Sie reden davon, wie Arme, Witwe, Waise und Elende behandelt werden sollen. Und das waren in der damaligen Zeit der Gesellschaft sicherlich andere Leute wie heute, aber es gab damals benachteiligte Menschen und heute haben wir das auch. Ganz am Anfang der Bibel, relativ am Anfang im 5. Buch Mose, Kapitel 15, Vers 7 bis 8, steht schon etwas zum Thema Gerechtigkeit, sehr deutlich. Da steht, seid nicht hartherzig gegenüber den Armen, die mit euch in dem Land leben, das der Herr, euer Gott, euch schenkt. Sie sind eure Nachbarn und Landsleute. Verschließt euch nicht vor ihrer Not, seid großzügig und leiht ihnen, so viel sie brauchen, auch wenn das siebte Jahr nahe ist. Das siebte Jahr, ich erkläre das gleich, was das bedeutet. Also Gott sagt hier ziemlich am Anfang der Bibel, übrigens interessant, bevor die Israeliten in das versprochene Land gehen konnten, sagt er schon, wenn ihr mal dort seid, dann lebt bitte so. Also er sagt, die Menschen sollen sich nicht hartherzig gegenüber den Armen verhalten, auch dass sie nicht ungerecht handeln sollen. Sie sollen es nicht quasi für gut heißen, wenn man ungerecht ist. Und das mit dem Leihen, also er macht das ja praktisch mit dem Leihen, dieses Wort Leihen damals klingt in unseren Ohren anders wie damals. Also wir gehen ja davon aus, wenn wir jemand etwas leihen, bekommen wir es irgendwann zurück. Das war damals nicht so. Wenn man damals einem sehr armen Menschen etwas geliehen hat, dann wusste man ziemlich sicher, dass man es nicht wiederbekommt, weil es eine Regel gab, ein Gesetz gab von Gott eingesetzt, dass nämlich jedes siebte Jahr ein Jahr des Schuldenerlasses war. Das heißt, nach alle sieben Jahre wurden den Menschen alles geliehene Geld, alle geliehenen Güter, alle Schulden, die sie hatten, wurde ihnen entlassen und sie wurden davon freigesprochen. Wenn du also einem bettelarmen Menschen etwas geliehen hast, dann wusstest du ziemlich genau, dass du es nicht mehr zurückbekommst. Und dennoch ist die Anweisung Gottes, leiht den Armen das Geld, was sie brauchen, und übersieht das nicht. Das ist meine Gerechtigkeit, sagt Gott, dass ihr euch für diese Menschen einsetzt, auch wenn ihr es nicht wiederbekommt. Wenn ihr euch mit euren persönlichen Mitteln für Gerechtigkeit einsetzt. Deswegen schreibt zum Beispiel auch dann weiter der König Salomo, einige hundert Jahre später, in seinen Sprüchen, Kapitel 29, Vers 7, folgendes. Er sagt, wer Gott liebt, verhilft den Armen zu seinem Recht. Wer Gott liebt, verhilft den Armen zu seinem Recht. Doch der Gottlose empfindet für sie kein Mitleid, kein Mitgefühl. Das bedeutet, ein Mensch ist also nicht schon dadurch gerecht, dass er kein Unrecht tut, sondern erst dadurch, dass er proaktiv sich für Recht einsetzt. Sich nicht um Gerechtigkeit für Arme und Unterdrückte zu kümmern, ist aus christlicher Sicht ein absolutes No-Go. Gerechtigkeit wird gefordert, und zwar gerade von dem, der auf der begünstigten Seite des Lebens ist. Also heute würden wir sagen, der gut verdienende Mittelstand oder der Unternehmer mit einer gut laufenden Firma oder der Arbeitgeber oder die allermeisten von uns, die wir hier sitzen. Noch eine andere Stelle aus dem Alten Testament, aus dem Buch Jeremia, Kapitel 22, Vers 13 bis 17. Dort wird der Prophet sehr deutlich. Er sagt, wehe dem, der seinen Palast ausbaut und dabei Unrecht tut, indem er seinen Untertanen unentgeltlich arbeiten lässt und sie um den gerechten Lohn bringt. Wehe dem, der sich vornimmt, einen großen Palast lasse ich mir errichten mit geräumigen Zimmern im Obergeschoss. Ich setze große Fenster ein, kleide den Palast mit Zedernholz aus und lasse ihn rot anstreichen. Bist du deshalb ein großer König, weil du prunkvolle Bauten aus Zedernholz errichtest, die schöner sind als andere? Auch dein Vater liebte auserlesene Speisen, doch er sorgte für Recht und Gerechtigkeit und darum ging es ihm gut. Er verhalf den Wehrlosen und Armen zu ihrem Recht und hatte Erfolg bei dem, was er tat. Wer so lebt, hat mich, den Herrn, wirklich erkannt. Krasse Aussage. Wer nicht so lebt, könnte man sagen, hat mich, den Herrn, nicht wirklich erkannt. Wer den Wehrlosen und Armen zu seinem Recht verhilft. Und wenn jemand arbeitet und dafür keinen gerechten Lohn kriegt, ist das eine ungerechte Situation. Dann hilft man ihm nicht zum Recht. Also wer den Wehrlosen und Armen zu seinem Recht verhilft, der ist es, der begriffen hat, wer Gott ist. Dass er Gerechtigkeit in Person ist und deswegen verlangt, wenn wir an ihn glauben, auch gerecht zu leben. Dabei ist ein bisschen Luxus, dass wir uns gönnen, nicht das Problem. Nur wenn wir uns dabei nur um uns selber drehen und den Rest der Welt vergessen, dann ist das das Problem. Wenn wir uns nur noch um unsere Belange uns kümmern, wenn wir das Unrecht in der Welt, wie wir es eben auch in dem Videoclip gesehen haben, einfach uns egal ist und einfach so kaufen, dass es für uns gut ist, dass wir Geld sparen und uns nicht Gedanken darüber machen, was eigentlich damit passiert. Und so könnten wir jetzt in der Bibel Seite um Seite weiterblättern. Überall geht es den Propheten und den Leuten, die das geschrieben haben, um Ungerechtigkeit. Sie stellen sich dagegen und sagen, wir sind darauf aufgerufen, uns für Gerechtigkeit einzusetzen. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass es ein ganz, ganz großes Thema von Jesus war. Und später auch bei Paulus, in den Paulusbriefen, finden wir überall das Thema Gerechtigkeit. Jesus kritisiert dabei vor allem die frommen Leute, die sich als gute Fromme bezeichnet haben, die dachten, sie sind die Guten, ja. Einmal sagt er im Bericht des Matthäus, Kapitel 23, Vers 23, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Scheinheiligen. Sogar von Küchenkräutern wie Minze, Dill und Kümmel gebt ihr Gott den zehnten Teil. Aber die viel wichtigere Forderung Gottes nach Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben sind euch gleichgültig. Doch gerade darum geht es hier. Das Wesentliche tun und das andere nicht unterlassen. Das heißt, Jesus hat an sich nichts gegen die Frömmigkeit der Pharisäer. Er kritisiert nicht, dass sie versuchten, ganz streng zu glauben, sondern der Kritikpunkt ist, und er hasste das regelrecht, wenn religiöse Menschen so ihre ganze Energie in sich selbst und in ihre Religion hineingesteckt hatten, dass eigentlich für andere nichts mehr übrig geblieben ist und dass sie den Blick für andere verloren haben und dass sie sich nicht barmherzig um den anderen gekümmert haben, denen es schlecht ging, dass sie sich nicht für Gerechtigkeit eingesetzt haben. Ganz krass ist in dem Zusammenhang auch die Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus, mit dem Jesus, also das ist ja eine Beispielgeschichte, ein Gleichnis, was Jesus erzählt hat, und mit diesem Gleichnis fordert Jesus die frommen Menschen damals heraus. Er provoziert sie geradezu. Ich denke, viele von uns kennen diese Geschichte von Jesus, die er ihr erzählt hat. Ich lese sie trotzdem nochmal, oder gerade deswegen, weil wir sie gut kennen, dass wir noch einmal uns klar wären, worum geht's hier eigentlich? Was will Jesus hier eigentlich sagen? Er erzählt, da lebte einmal ein reicher Mann. Er war immer sehr vornehm gekleidet und konnte sich Tag für Tag jeden Luxus leisten. Vor dem Portal seines Hauses lag Lazarus, bettelarm und schwerkrank. Sein Körper war über und über mit Geschwüren bedeckt. Während er dort um die Abfälle aus der Küche bettelte, kamen die Hunde und beleckten seine offenen Wunden. Lazarus starb und die Engel brachten ihn in den Himmel. Dort durfte er an den Ehrenplatz an Abrahams Seite einnehmen. Auch der reiche Mann starb und wurde begraben. Als er in der Hölle unter Qualen erwachte, blickte er auf und erkannte in weiter Ferne Abraham, der Lazarus bei sich hatte. Also wenn wir uns reinversetzen in die Situation, in der Jesus das gesagt hat, mit den vielen, vielen Menschen, die sich für fromm gehalten haben, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die auch um ihn waren, krass, wie Jesus hier in dieser Geschichte den Leuten das vor Augen hält und das zumutet. Natürlich wäre es jetzt ganz falsch zu denken, der Reiche kommt in die Hölle, weil er reich ist, und der Arme in den Himmel, weil er arm ist. Darum geht es nicht, ja. Das Problem bei dem Reichen war nicht an sich, dass er reich war. Nicht, dass er viel hatte. Es ging nicht um die Ressourcenverteilung, die das Problem war, sondern der Reiche hat sich nicht um den Armen vor der Tür gekümmert. Der musste betteln. Ich stelle mir so vor, dass der Reiche wahrscheinlich auch immer wieder seinem Diener gesagt hat, schaff doch diesen Abschaum da weg. Was macht der hier? Es geht um die Hartherzigkeit, und die hat diesen Mann von Gott getrennt, den reichen Mann von Gott getrennt, und der bringt ihn letztendlich in die Hölle. Warum der Lazarus in den Himmel gekommen ist, warum er es verdient hat, wir wissen es nicht. Aber darum geht es an dieser Stelle auch gar nicht. Und dann in der Bergpredigt fasst Jesus all das zusammen in einem ganz, ganz bekannten Satz, den wir hier wahrscheinlich alle schon mal zitiert haben, wahrscheinlich immer wieder zitiert haben, also ich vor allem natürlich hier auf der Kanzel. Und manchmal denke ich mir, haben wir überhaupt begriffen, was Jesus hier sagt? Haben wir überhaupt in die Tiefe hineingeschaut, was dieser Satz von Jesus sagt? Weil an sich der erste Teil von diesem Satz, von diesem Vers geht runter wie Butter, den kennen wir alle, ist alles super, aber er geht noch weiter. Dieser Vers heißt, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Es soll euch zuerst um Gottes Reich gehen. Das ist für uns ganz easy, ja. Gemeinde, Hauskreis, mein Glaube, meine stille Zeit. Meistens verstehen wir diesen Satz so, ja. Es soll mir um meinen Glauben, um die Beziehung zu Gott gehen. Aber hier steht sofort danach, um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit soll es uns gehen. Bei uns hat Gottes Reich oft leider wenig zu tun mit Gottes Gerechtigkeit. Das fällt oft hinten runter. Und wenn wir Witwen und Waisen und Armen und die Elenden unserer Zeit vergessen, dann übersehen wir genau das. Wir tun so, als wären sie gar nicht da. Aber Jesus macht das ganz klar. Gottes Reich lässt sich nicht von dem Einsatz für Gerechtigkeit trennen. Das Reich Gottes hat in der Konkretion, in der Umsetzung immer mit Gerechtigkeit zu tun auf dieser Welt. Und das ist keine abgehobene religiöse Utopie, sondern es ist ein Stück vom Himmel, den wir hier auf dieser Welt leben können. Und da kann selbst der mitmachen, der nicht so religiös ist und der vielleicht sagt, ich weiß gar nicht, ob ich glaube. Da kann jeder mitmachen. Aber was lehrt uns jetzt das Leben, unser Leben zum Thema Gerechtigkeit? Wahrscheinlich ganz einfach, dass das Leben nicht gerecht ist. Und so ist es auch. Das Leben ist ungerecht. Das Leben ist in vielerlei Hinsicht ungerecht. Es passieren Dinge im Leben, die wir nicht gerecht empfinden. Manches ist direkt von Menschen verschuldet in unserer Welt. Manches ist einfach dumm gelaufen. Manches ist, da haben wir keinen Einfluss drauf. Ein Unfall zum Beispiel. Und jemand wird, wo wir denken, das ist doch ungerecht, dass diese Familie so viel Leid erlebt und wir nicht, dass diese Familie so wenig hat oder so viele Schicksalsschläge kommen. Und wenn wir in Sachen Gerechtigkeit nur vom Leben geschult werden, dann wird wahrscheinlich zum Schluss irgendwie so ein bitterer Beigeschmack bleiben, zu sagen, ja, das Leben ist ungerecht, das ist einfach, so ist es halt. Und das muss man jetzt einfach so akzeptieren. Vielleicht ist, wenn wir vom Leben einfach lernen, müssten wir sagen, es ist ungerecht und da kann man nichts dran ändern. Aber wenn wir bei Gott in die Schule gehen, dann lernen wir noch was anderes. Er fordert uns nämlich heraus, das Unrecht nicht hinzunehmen, sondern es zu beseitigen. Aber nicht durch Lamentieren, durch moralisches Kommentieren, sind wir ja ganz gut drin, ne? Schauen wir die Nachrichten an, lesen die Zeitung und dann wissen wir alle, so ist es nicht richtig. Nicht darüber, dass wir irgendwas sagen, sondern durch unseren persönlichen Einsatz, dass wir unsere Ressourcen, die Gott uns gegeben hat, nutzen, um Gerechtigkeit zu schaffen. Das sind dann zum Beispiel die Menschen, die nicht nach dem Staat rufen, wenn irgendetwas nicht rund läuft, ja, sondern die einfach selber das, was sie haben, in die Hand nehmen und helfen. Oder sind die Leute, die nicht fragen, da hätte es nämlich vielleicht eine Versicherung gegeben, wenn irgendjemand, einen Unfall hatte, Totalschaden oder sonst irgendwas oder das Haus abgebrannt ist, sondern es sind Leute, die dann anfangen zu überlegen, wo haben wir Möbel, wo haben wir Platz, wo noch jemand einziehen könnte, wie können wir helfen? Oder die überlegen, könnten wir unseren Zweitwagen einfach mal für eine Zeit verleihen, um zu helfen, um Menschen in Not zu helfen. Wisst ihr, die Welt kann niemand alleine retten, das ist klar. Aber es macht einen riesigen Unterschied, wenn wir uns einbringen. Und es macht einen riesigen Unterschied, dass IJM diesen Sonntag für Freiheit ausgerufen hat. Für die Menschen, die unfrei leben, ist es ein riesengroßer Unterschied, dass heute überall in Deutschland, auf anderen Stellen der Welt, Menschen sich Gedanken machen, wie können wir helfen, dass die Sklaverei in unserer Welt abgeschafft wird. Und für Millionen von Menschen ist es ein Riesenunterschied, dass am nächsten Samstag dieser Walk for Freedom stattfindet. Die Organisation A21 hat dazu aufgerufen, weltweit, überall, in verschiedensten Städten werden Menschen auf die Straße gehen und dafür demonstrieren, dass es nicht gerecht ist, dass es nicht sein kann, dass in unserer Welt Menschen versklavt sind. Wir in Augsburg treten natürlich auch vor allem dafür ein, zu sagen, es kann nicht sein, dass so viele Frauen unfreiwillig in der Prostitution versklavt sind. Deswegen haben wir auch, weil wir gesagt haben als Kirche, möchten uns für Gerechtigkeit in unserer Stadt einsetzen, haben wir auch diesen Verein gegründet, Augsburgerinnen gegen Menschenhandel, um in unserer Stadt, in unserem Landkreis eine Stimme zu sein, auch in Deutschland überhaupt eine Stimme dafür zu sein, für diese sprachlosen Hunderttausenden von Frauen, die alle keine Stimme haben, die nicht auf die Straße gehen können, die sich oft dafür schämen, massiv dafür schämen, wo sie da reingelandet sind, die selber nicht da rauskommen und dass wir darauf aufmerksam machen und sagen, wir möchten helfen, da muss geholfen werden. Und deswegen machen wir, das heißt IJM, dafür steht jetzt der Michael, für wir als Augsburgerinnen gegen Menschenhandel, A21 und verschiedene Organisationen rufen für den nächsten Samstag dazu auf, dass wir auf die Straße gehen. Ich habe mir gedacht, stellt euch vor, wie wäre es, wenn nächsten Samstag am 19. um 13.30 Uhr in Augsburg am Rathausplatz alle, die heute hier sitzen, mitlaufen würden. Ich habe meinen Traum. Mein Traum wäre, dass alle Christen in Augsburg, ob jetzt aus den evangelikalen Gemeinden oder aus den katholischen oder evangelischen Gemeinden, alle Leute aus dem Gebetshaus, alle Leute, die sich christlich engagieren in Augsburg, dass wir alle nächsten Samstag auf dem Rathausplatz stehen. Wir werden dann quasi in einer Menschenschlange, einer nach dem anderen, also nicht in einem großen Pulk, sondern einer nach dem anderen durch die Stadt laufen. Wie wäre es, wenn die Leute, die den Weg quasi vom Rathausplatz über die Steingasse, Annastraße, wer sich da ein bisschen auskennt, Königsplatz und dann wieder runter Richtung die Bürgermeister, ich weiß gar nicht, wie die Auerhammerstraße, glaube ich, also runter und dann wieder zum Rathausplatz, wenn wir da laufen würden und der Letzte noch nicht losgelaufen wäre, wenn die anderen wieder am Rathausplatz ankommen. Wie wäre das? Das wäre ein Zeichen der Gerechtigkeit. Dass wir sagen, wir demonstrieren für Gerechtigkeit, damit endlich Freiheit entsteht in dieser Welt. Denn Gerechtigkeit führt zur Freiheit. Deswegen möchte ich heute am Ende der Predigt jedem Mut machen zu überlegen, wie kannst du dich engagieren? Und das wären erstmal zum Beispiel solche Organisationen wie IJM oder Augsburgerin gegen Menschenhandel. Wir alle brauchen natürlich Geld, um das zu tun, was wir machen. Hier steht sehr konkret drauf, was man für Geld, also sozusagen spenden kann, was dadurch gemacht wird, was damit passiert, wie man damit helfen kann, ja. Wir brauchen auch Menschen, die mitarbeiten. Ich könnte zum Beispiel gut einfach, was weiß ich, 10, 15 Leute gebrauchen, die sagen, ja, im Verein zu engagieren, dafür habe ich keine Zeit, weil ich bin sehr busy, ich habe viel hier in der Gemeinde zu tun und auf der Arbeit. Aber wenn du mal etwas hast, zum Beispiel so ein Walk for Freedom oder eine Veranstaltung, setz mich bitte auf die E-Mail-Liste und kontaktiere mich und ich überlege dann, ob ich helfen könnte. Das würde super helfen. Einfach mal so 20 Leute, die man anschreiben könnte. Hättet ihr diesen Samstag, oder das würde man natürlich langfristig machen, ja, hättet ihr an dem und dem Samstag oder bei der und der Veranstaltung Zeit mitzuhelfen, zum Aufbau, zum Abbau, was weiß ich, was da für Arbeit ist. Natürlich Gebet. Was wäre, wenn wir alle jeden Tag dafür beten, dass Gerechtigkeit in unserem Umfeld entsteht? Jedes Mal, wenn du einkaufen gehst, Jesus zeigt mir, dass ich das, was ich kaufe, dass damit Gerechtigkeit passiert. Erinnere mich dran, dass ich ruhig ein bisschen mehr Geld ausgeben kann. Und das stimmt, für manche, für uns ist das schwierig. Aber die allermeisten von uns, für die würde es nicht viel ausmachen, 12 Euro statt 5 Euro für ein T-Shirt auszugeben. Und 12 Euro ist eigentlich immer noch sehr wenig. Oder Informationen weitergeben, deswegen auch dieser Flyer, ja. Mit Menschen drüber reden, die allermeisten Menschen in Deutschland wissen gar nicht, dass Prostituierte das nicht freiwillig machen. Die denken alle immer, Mai, die machen das ja gern. Das macht denen ja Spaß. Was für eine Lüge. Aber natürlich gibt es auch ganz viele andere Organisationen, ja. Wir jetzt IJM und Augsburg gegen Menschenhandel, wir haben jetzt verantworten diesen Gottesdienst hier, aber es gibt ja andere. Zum Beispiel frage ich mich manchmal, warum hat nicht jeder Christ bei uns im Land, in Afrika oder Asien oder Südamerika, ein Patenkind, das er unterstützt, damit es in die Schule gehen kann? Das kostet 30 bis 50 Euro und die allermeisten Menschen, die heute hier sitzen, uns würden 30 Euro gar nicht auffallen, wenn die im Monat weniger sind. Natürlich, ich höre jetzt schon die Stimmen von Leuten, ja, man weiß man nicht genau, wo das Geld hinkommt, ob das nicht in irgendwelchen Kanälen und so. Es gibt so viele Organisationen, wo wir genau wissen, die sich dafür verbürgen, dass das Geld dort ankommt, wo es hin soll. Zum Beispiel Compassion International. Oder wenn ihr eine kleine Organisation haben wollt, ich habe mal Zivildienst in so einem Missionswerk gemacht, da weiß ich ganz genau, dass das Geld dort ankommt. Für die ganzen administrativen Sachen werden Spenden sonst noch eingesammelt, also für allgemein. Die 30 Euro kommen in Afrika an. 36 sind es. Unser Patenkind, das jetzt quasi aus der Patenschaft rausgewachsen ist, Schule gemacht und eine Ausbildung gemacht und jetzt haben wir gerade ein neues Patenkind, was wir unterstützen. Ein kleines Mädchen, das sich schon super gefreut hat. Bevor überhaupt eine Patenschaft entstanden ist, hat es einen Brief geschrieben. Ich bin so dankbar dafür, dass ihr das Geld übernehmt. Dafür kriegt sie Schulbildung mit allem Material, was dazugehört, jeden Tag das Essen in der Schule. Und dann wird sich noch um die Eltern oder die Erziehungsberechtigten gekümmert, weil da ja meistens große Probleme sind, dass das Kind nicht in die Schule gehen kann in Afrika. Wisst ihr, Jesus war sehr, sehr krass, was er zum Thema Gerechtigkeit gesagt hat. Und wir schauen uns ganz zum Schluss nochmal eine Aussage an, die wir auch alle kennen, die aber so, wo Jesus so knallhart ist. Er sagt, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, meine geringsten Schwestern getan habt, das hat ihr für mich getan. Aber er sagt auch die andere Seite. Er sagt, die Hilfe, die ihr meinen geringsten Brüdern verweigert habt, die habt ihr mir verweigert. So hart, aber auch so einfach ist es. Und deswegen am Ende einfach eine Frage für dich. Und dann würde ich sagen, nehmen wir uns eine Minute Zeit, um diese Frage für uns selber zu bewegen. Nämlich die Frage, was tust du ganz konkret, um Gottes Gerechtigkeit auf unserer Welt in die Tat umzusetzen? Was tust du ganz konkret? Und in dieser Minute, die wir jetzt haben, könntest du dein Handy rausnehmen und einfach auf die To-Do-Liste das setzen, was du denkst, das will ich tun. Zum Beispiel morgen will ich mich drum kümmern oder heute Nachmittag, dann klingelt dein Handy und es steht da, drum kümmern für eine Patenschaft oder so. Oder ich möchte mich hiermit weiter auseinandersetzen und möchte gerne Geld spenden. Ich möchte jemanden fragen, der sich auskennt. Was auch immer. Eine Minute Zeit zum Überlegen, was tust du ganz konkret, um Gottes Gerechtigkeit auf unserer Welt in die Tat umzusetzen?